Hallo, ich will sagen, wir sind ein Heidi Reichineck Supporter Podcast. Heidi goes for Bundeskanzler, please.
Kanzlerin.
Und damit, Kanzlerin, Entschuldigung.
Alleine schon, um die richtigen Leute wegen Gendern zu triggern.
Ist richtig. Ja, damit ein fröhliches Hallo zur neuen Folge von Eigentlich Alles. Es war eine sehr turbulente letzte Woche, muss ich sagen, oder?
Ja, durchaus. Es war mehr los, als wir erwartet haben.
Auf jeden Fall. Ich habe wahrscheinlich du auch die Nachrichten sehr gebannt verfolgt, muss ich sagen.
Ich habe mir tatsächlich die ganze Bundestagsdebatte angeguckt, in der Fotzenfritze
Merz.
Ja, das war auch wirklich, ich bin da weit über meine Schmerzgrenze gegangen, weil teilweise ist es wirklich absurd, was für eine unfassbare Scheiße da erzählt wird.
Ja. Ich hab's Best of mir angeguckt und oder das Worst of in dem Fall. Und ja, zum Glück ist die am Freitag die Abstimmung gegen sie ausgefallen, zum Glück, aber alles davor und was danach kam. Und dann immer noch, wie die CDU sich präsentiert hat, wir sind die politische Mitte, haltet die Fresse, ihr Wichser. Ganz ehrlich.
Das Schlimmste ist, also es ist nicht nur das, es ist noch viel schlimmer, er stellt sich hin und sagt, hat doch alles funktioniert.
Ja,
gut. Also, das ist genau so gelaufen, wie sie es wollten. Und er hat sich, also es war jetzt bitter, aber die Linken, die Grünen und die SPD haben es kaputt gemacht. Das ist sein Standpunkt. Und er wurde von der FDP irgendwie im Stich gelassen.
Der Arme. Ja, jetzt ganz großes Mitleid mit dem guten Mann.
Ja, total.
Und vor allem, jetzt wird ja dieser ganze Tenor, jetzt geht ja auf Social Media, ich weiß nicht, ob du ein paar Videos dazu bekommen hast, wie CDU-Abgeordnete und solche sich hinstellen und sagen, ja, bitte hört mit den Demos auf, wir sind die politische Mitte. Mhm. Und ich mir denke, nee, Leute, geht noch mehr auf die Straße, geht vor die CDU-Wahl oder vor die CDU hier Hauptquartiere, wie man immer sagen mag in der Politik, und ja, belagert die.
Ich fand am krassesten, als es an die zweite Abstimmung letzte Woche Freitag ging, hat
ja
Fritze Merz auch eine Rede gehalten, indem er zum Beispiel davon gesprochen hat, dass es täglich Massenvergewaltigungen gibt, was halt unfassbare Scheiße ist, weil es das Schlimmste ist, was du tun kannst, noch mehr Angst zu schüren. Und in derselben Rede stellt er sich hin und lässt dann so durchblicken, wie schlimm er es auch findet, dass jetzt gegen ihn als Person demonstriert wird, weil das ja unfair ist.
Jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage. Glaubst du trotzdem, dass er Bundeskanzler wird?
Ich befürchte es, aber es wird eine richtig beschissene Zeit, weil ich weiß nicht, mit wem er eine Mehrheit kriegen will. Er und Magus stellen sich ja auch hin und tun eigentlich alles, um die Grünen zu demontieren, prallen aber ab, deswegen wirkt das Ganze noch viel billiger und ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Er hat es wirklich geschafft, sich selbst und seine Partei zu versenken mit diesem ganzen Manöver. Weil wenn man sich so die Wählerwanderung anguckt, alle, die dachten, naja, hier läuft's mir nicht gut genug, da wechsle ich ein bisschen ins konservative Lager, haben dann gesagt, ja, da gehe ich halt zur CDU. Oder mir ist die AfD jetzt zu rechts, ich will doch ein bisschen nach links, aber nicht wirklich, ich gehe zur CDU. Die sind alle jetzt wie die Kakerlaken, wenn es Licht angeht. So, du machst anderes, machst du so und alle sind weg. Und er steht jetzt alleine mit seiner Drecks-Rassistenpartei da, die versucht auf dem Rücken der schwächsten Leute halt auch, das muss man ja auch nochmal so in Summe dazu sagen, mit einer sinnlosen Abstimmung. Das war kein Gesetz, das er durchbringen wollte. Das war so eine Absichtserklärung, die durchgegangen ist. Das Gesetz wurde abgelehnt. Es hätte sowieso vor der Wahl nicht funktioniert, das in ein fertiges Gesetz zu gießen. Und nach der Wahl hat er sowieso die Chance, das zu machen und dann wahrscheinlich mit einer Mehrheit. Was er aber machen wollte, ist Wahlkampf. Was er wollte, ist, er stellt sich hin und sagt, seht ihr, wir, die CDU, wir arbeiten, wir kämpfen für euch, wir gehen sogar die heißen Eisen an und geben solche Gesetze raus. Was halt schlicht und ergreifend, ja, im Endeffekt hat er gesagt, guck mal, wir können auch rassistisch, das kriegen wir auch hin, da braucht ihr nicht die AfD wählen. Und jetzt stellt sich raus.
Hat das nicht die eine Abgeordnete sogar geschrieben auf Twitter, beziehungsweise X?
Keine Ahnung, ich bin nicht mehr bei X.
Nee, da ging doch so ein Ding viral, wo eine geschrieben hat, wenn ihr AfD-Politik wollt, dann könnt ihr auch die CDU wählen, so mehr oder weniger. Und das ist die demokratische Variante der AfD, so nach der Art.
Mhm. Ja, nee, es ist richtig. Und unsere Heidi, von der wir, glaube ich, jetzt alle Fanboys sind, hat ihn dann ja auch noch mal so richtig Maß genommen. Das war so, so gut. Und ich finde am besten, Fotzenfritze Merz hat Angst vor Heidi Reichenegg. Ja, du musst mal darauf achten, jedes Mal, wenn sie spricht, verlässt er den Plenarsaal.
Ja, weil er rein rhetorisch nichts entgegenzusetzen hat.
Er muss ja aber auch nicht reden. Meine Theorie ist, er weiß genau, weil das hat man auch so schon gemerkt. Also, ne, das ist wirklich nur meine Beobachtung. Und es kann sehr viel damit zusammenhängen, dass ich ihn einfach sowieso wirklich nicht leiden kann und für einen irrsinnig inkompetenten Kanzler halten würde. Oder auch einen inkompetenten Politiker, der halt von der Industrie getrieben ist. Wer da genaueres wissen will, guckt sich mal die Kompaktrecherchen zu ihm an. Aber wenn Frauen reden, wirkt er immer so ein bisschen belustigt, empört. So, weißt du, so dieses Schubihafte der Schätzelein, hast du jetzt auch mal Bock, ein bisschen Politik mit den richtigen Männern zu machen? Und sein Problem ist, Heidi lässt ihn das nicht durchgehen. Die nimmt ihn halt Maß und nimmt ihn auseinander. Und dann würde sein Gesicht halt komplett entgleiten. Und dann würde er halt dastehen, wie der Volltrottel, der er ist. Und deswegen glaube ich, dass er dann aus purem Selbstschutz den Raum verlässt. Und das ist eigentlich das Klügste, was man machen kann. Und Friedrich, ich sag dir, du könntest dich noch viel mehr schützen, wenn du Deutschland verlässt. Verpiss dich. Wir brauchen dich hier nicht. Wir brauchen dich genauso wenig wie die verfickte AfD, die, und das nervt mich mit am meisten, jetzt so ein bisschen so unterm Radar laufen, weil jetzt alle, die erkennen, was die CDU für ein Faschehaufen ist, dass die AfD daneben steht und so sagt so, hallo, wir sind aber auch Rassisten. Wir wollen auch, dass es euch schlechter geht. Das ist doch alles wirklich, also es ist zum Kotzen.
Es ist wirklich zum Kotzen. Ich kann dir nichts beipflichten. Du sagst immer alles so schön. Das ist immer das Tolle an dir. Du kannst besser sowas zusammenfassen. Ich bin da mehr emotionaler als du wahrscheinlich. Ich habe jetzt den Take von Nils Buckelberg gehört. Den hast du vielleicht auch gehört, dieses Reel, was er rausgehauen hat.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Es fand ich sehr, sehr gut zusammengefasst. Er hat gesagt, mehr oder weniger hat er zusammengefasst, es gibt keinen Ort mehr für Konservative. Und es ist, konservativ sein heißt ja nicht automatisch rechts sein. Das ist ja Fakt, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren.
Ja, das ist richtig.
Es gibt keinen Ort mehr für Konservative. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, als mein Opa noch gelebt hat und ich fang mal weiter vorn an. Mein Opa ist immer zu jeder Wahl im Amt Anzug gegangen. Hat sich immer schick gemacht und hat immer wirklich sich rausgeputzt, zur Wahl zu gehen. Also noch gehen konnte. Und da habe ich ihn mal gefragt, warum gehst du jetzt so zur Wahl? Da war ich so 13, 14 oder so. Da meinte er zu mir, das habe ich mir nicht vergessen bis heute, meinte er, freie Wahlen sind ein Privileg und das sollten wir auch dementsprechend behandeln oder dementsprechend vollziehen. Und ich kann das verstehen, mein Opa war überzeugter CDUler, der war bis zu seinem Tod in der CDU Parteimitglied und so. Er hat bloß die letzten 5 Jahre, ja, er ist 90 geworden, letzten 5 Jahre nicht mehr so, das verfolgt alles. Aber er ist aus einem anderen Grund CDU-Politiker geworden, oder CDU-Sympathisant geworden, weil er einfach aus einer Zeit kommt, NSDAP und danach SED. Und die sehnten sich ja nach sowas wie einer konservativen Partei, die auch auf den Mittelstand sozusagen, was wir sind halt Mittelstand. Ich komme aus einer mittelständischen Familie, da brauche ich mich nicht irgendwie schönreden oder so. Ich komme aus einer mittelständischen Familie aus Ostdeutschland, auch zu DDR-Zeiten schon. Und aber er hat damals schon erkannt, dass da viele Sachen falsch laufen. Zum Beispiel, ich weiß noch so in den letzten Jahren, er war immer, FDP war sowieso immer ein bisschen so Feindbild nicht, aber so ein bisschen zu übertrieben konservativ. Und er meinte zu mir damals schon, ja, auf den Lindner müsst ihr aufpassen. Und da war Merz überhaupt noch gar kein Thema. Und jetzt, wenn er Merz jetzt sehen würde, er würde aus der CDU austreten. Weil mein Opa war absoluter konservativer Antifa, wenn man es wirklich mal so zusammenfassen würde. Und das tut mir schon ein bisschen weh, dass die Partei, die ich als Kind kennengelernt habe, als eine Partei, wo meine Familie stark dahinter stand, so dermaßen in so eine Scheiße abdriftet, wo eigentlich meine ganze Familie immer dagegen war und ist.
Ja, aber das ist halt wirklich dramatisch für solche Leute, Also, ja, ne, die halt wirklich auch, ich meine, ich schätze dich nicht als überzeugten CDU-Wähler ein, aber halt, dass so Leute wie deine Familie, die das gewohnt waren, und man konnte ja auch die CDU wählen, klar war, ich sag mal, Helmut Kohl jetzt nicht gerade das Beste, was Deutschland passieren konnte, aber er war wenigstens auf eine Art stabil. Und Friedrich Merz, ja, ist das genaue Gegenteil.
Da muss ich jetzt leider intervenieren. Erstmal war im Osten, die Leute, die CDU gewählt haben, Helmut Kohl war der Einheitskanzler. Das konnte man ihm nicht nehmen. Das war dieses Attribut, was ihn schon mal sehr, sehr viele Pluspunkte gebracht hat. Hm. Und er war der Einzige, den sie kannten. Das war das Nächste. Also die wussten ja nicht. Ich glaube, Mielke war der Letzte. War Mielke oder de Maizière der Letzte Ministerpräsident der DDR? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, de Maizière war es, der Vater von dem Thomas de Maizière. Der war der Letzte. Und sowas gab es ja vorher nicht. So CDU war ja, es gab eine CDU, ich muss dich mal fragen, wie das geregelt war, ob das irgendwie sich Untergrund getroffen haben oder irgendwie geheim getroffen haben. Aber es gab sowas wie CDU, gab es hier schon. Oder CDU-Sympathisanten, die halt mit ihrem Westverwandtschaft darüber geredet haben. Oder SPD. Aber SPD war mehr geduldeter als CDU hier und FDP. Ja, wie du halt sagst, es ist halt für Familien oder für Leute, die halt da immer überzeugte Konservative waren, ich sag jetzt mit Absicht Konservative, es ist jetzt super schwer, eine Heimat zu finden oder eine politische Heimat zu finden.
Mhm. Das ist definitiv so, ja.
Und das ist, und leider Gottes in diesem ganzen, sie finden keine politische Heimat, driften leider sehr viel nach rechts ab, anstatt nach links. Mhm. Das ist das größte Problem in der ganzen Geschichte.
Ja. Und das ist leider irgendwie, scheint es der einfachere Weg zu sein, nach rechts abzubiegen. Ich weiß nicht. Also, ne? Ja. Es scheint immer so, als würde man dort die besseren Argumente liefern und deswegen wählt man das dann halt.
Das stimmt. Wollen wir ein bisschen zu was Positiverem gehen? Irgendwie zieht das dann doch ein bisschen runter.
Klar. Wir wollen ja,
aber wir bleiben ganz, ganz kurz bei Politik. Nur ganz kurz. Weil ich durfte gestern schon mal üben für den 23.02.
Oh ja, Probewahlen gehabt?
Probewahlen. Wir hatten gestern Bürgermeisterwahl bei uns ich wohne in einer, man kann so sagen, Kleinstadt, aber es sind mehr, das sind Dorfgemeinschaften, die sich zu einer Stadt verbunden haben. Es ist wirr, aber es ist halt so. Und da wurde der Bürgermeister gewählt. Und ich gehe halt zur Wahl, wie immer. Und dann lachen die alle schon so, als ich reinkam. Weil ich bin immer jemand, der immer fröhlich so, warum lachen die? Aber das waren halt dieses Mal nicht irgendwelche alten Herren, sondern alte Damen, die dort mehr sich ein Kaffeekränzchen draus gemacht haben aus diesem ganzen Wahldings. Und ich gucke auf den Zettel, war halt wirklich nur ein Name mit einem Kreuz.
Das ist war's. Bitter.
Es haben sich, das habe ich dann heute im Radio gehört, beziehungsweise wurde mir erzählt, dass es im Radio gesagt wurde, so ist besser gesagt, dass sich 80 Leute beworben haben noch als Bürgermeisterkandidat, aber nicht genug Gemeinderatszustimmung oder irgendwas bekommen haben. Du musst irgendwie vom Gemeinderat sozusagen akzeptiert werden oder sozusagen genug Stimmen haben, damit du aufgestellt werden kannst für Bürgermeister. Haben sie alle nicht bekommen, also wird es der gleiche Bürgermeister wie in den letzten 15 Jahren jetzt schon.
Stark.
Ja, und das wird es auch so werden. Der Typ ist jetzt, boah, ist der schon 60? Ich glaube, der ist schon um die 60 vielleicht. Lass ihn noch einmal machen und danach, ja, weiß ich nicht, was dann kommt.
Ja, das irgendwie müssen sie dann die Stimmen geben, wenn der keinen Bock mehr hat.
Das ist richtig. Und dann, als ich gegangen bin, haben sie mir meinen Wahlzettel wieder gegeben und gesagt, ja, für, falls es zu einer Neuwahl kommt, ist nicht euer Ernst, oder? Und dann, ja, ist egal. Aber das war so, das hat mich so gestern ein bisschen erfreut. Obwohl ich gestern einen sehr, ich mache jetzt Anführungsstrichen, stressigen Tag hatte, weil in der NBA war gestern absolut die Hölle los, falls du es mitbekommen hast.
Ja, das habe selbst ich mitbekommen.
Ich habe dazu in unserem anderen, meinem kleinen anderen Format hier, einen kleinen Podcast dazu gemacht. Ich sag's bloß mal ganz kurz, ohne euch zu langweilen, in der NBA ist gestern, was ganz Historisches passiert. Also man kann, ich will ganz kurz erklären, ohne sich euch irgendwie langweile, in der NBA werden Spieler hin und her getradet, das heißt, die werden getauscht. Mehr oder weniger. für den gleichen Gegenwert. Das ist nicht wie beim Fußball, dass die eine Ablösesumme zahlen, sondern dort werden Spieler getauscht. Und gestern ist Luka Doncic einer der besten jungen Spieler überhaupt von den Dallas Mavericks. Dallas Mavericks kennen wahrscheinlich einige durch Dirk Nowitzki. Zu den LA Lakers. LA Lakers kennen wahrscheinlich die allermeisten, weil LA Lakers einfach das NBA-Franchise in den New York Knicks ist. Getradet worden. Und das war gestern so krass in meiner NBA-Bubble. Also wir haben, ich glaube, ich habe mit 10 Leuten parallel den gesamten Tag kommuniziert darüber.
Das Ding ist ja auch, sonst wird sowas ja lange angekündigt und man, ja, ja. Man hört so, und wenn ich das so, also ne, ich bin da ganz weit weg, aber auch ich habe das plötzlich so aus dem Nichts mitgekriegt, dass plötzlich dieser Wechsel da stand. Ich war so, hä, was, wie, warum?
Ja, man muss sich das, und dann habe ich heute einen kleinen Post gesehen dazu, da hat eine Frau, die sich halt mit NBA nicht, also eine US-Amerikanerin, hat halt so in einem Reel gefragt, könnt ihr das mal erklären für jemanden, also die Tragweite für jemanden erklären, der nicht in der NBA-Bubble ist. Und der Top-Kommentar war drunter, man muss sich das so vorstellen, es hätte Jay-Z Beyoncé gegen Taylor Swift getauscht.
Das ist ein schöner Vergleich.
Und der Vergleich ist wirklich perfekt, weil Beyoncé, hübsche Frau, erfolgreich, alles Mögliche, aber Taylor Swift erfolgreicher, hübscher ist eine Ansichtssache, das ist eine rein objektive Sache, aber erfolgreicher und jünger und halt der größere Star. Und so kann man sich das vorstellen. Und das ist so absurd gestern gewesen. Und bis heute halt das nach, das halt noch die nächsten Tage nach. Das halt jetzt noch ewig nach. Und jetzt werden schon, habe ich erst gelesen, die ersten Ticketpreise spekuliert für sein erstes Spiel. Und da ist keins unter $1,000 in Los Angeles.
Ja, man hofft jetzt halt, dass der eine neue Legacy damit begründet, ne?
Ja, also der soll mehr oder weniger nicht mal LeBron, sondern neue Kobe werden.
Ja, aber also er selbst hat jetzt auch geschrieben, ich habe sein Abschiedsstatement in Richtung Dallas gelesen, er wollte nicht wirklich weg, oder?
Nein, kein Spieler und kein Coach vor allem wusste davon, also kein Trainer wusste von diesem Trade. Es wusste niemand außer die zwei Manager. Sonst wusste niemand davon. Mhm. Sowas gab es noch nicht in der NBA oder generell, also im US-Sport eigentlich gab es sowas noch nicht. Das in dieser Größenordnung, dieser Tragweite, also mit der Beyoncé Taylor Swift-Vergleich ist so für die breite Masse so das Beste, was ich sagen kann. Also das hat gestern den ganzen Tag bei mir komplett irre auf den Kopf gestellt. Ich hatte wirklich so viel vorgehabt, aber das habe ich alles über Bord geworfen. Das ist kein Scheiß.
Der ist irre. Und das am Tag des Royal Rumbles. Die wollten sich ja nur in die Mitte hängen.
Dass das Problem bei der ganzen NBA ist, dass jetzt dieses Januar, Februar sich alles um Football dreht, um American Football. Vor allem ist ja jetzt kommenden Sonntag der Super Bowl. Mhm. Und da ist ja alles außer NFL komplett unwichtig in den USA.
Ja, das ist so.
Und durch so eine Nachricht bringt sich die NBA wieder so mit ins Rampenlicht. Nicht komplett, aber mit ins Rampenlicht. Mhm. Und ja, aber jetzt geht alles natürlich wieder um den Super Bowl am kommenden Sonntag. Auf jeden Fall.
Ja, den ich nicht gucken kann, das nervt mich.
Na, ich will es nicht gucken, weil ich kenne mich, ich schalte ein und dann sondern 20 Minuten später schlafe ich schon wieder. Deshalb lasse ich sowas erst, gucke mir nächsten Tag dann die Zusammenfassung an.
Ja, so werde ich es auch machen. Ich habe leider am Montag um 9 Uhr einen wichtigen Termin und da kann ich nicht bis 5 Uhr den Super Bowl gucken. Würde vielleicht meinen Vortrag etwas entspannter wirken lassen, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.
Ich fände es einfach so geil, wenn du in einen Vortrag reingehst und einfach nur über den Super Bowl die ganze Zeit redest. Habt ihr das gesehen? Das Defensive Play und so, Leute, das war total geil.
Leider eine Runde, wo der Humor, ich sag mal, ein bisschen kurz kommt. Ich tue immer mein Bestes, aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege.
Schade, ich fände es aber mega gut. Und dann gehst du einfach nach 20 Minuten wieder. Ja, ja, und was ist jetzt mit der Präsentation? Hab ich doch gerade gemacht, Leute, habt ihr nicht zugehört? Naja, ja. Egal.
Nee, genau.
Richtig. Ist eigentlich noch sonst was, sonst noch irgendwas Spannendes in deiner Welt passiert?
Na, wie gesagt, der Royal Rumble war. Das war sehr, sehr schön. Mein Lieblings großer Event in der WWE.
Von jedem, glaube ich.
Ja, ich glaube schon. Also WrestleMania ist das Größte, aber der Royal Rumble macht immer am meisten Spaß, weil halt es gibt viele Quatschspots und es tauchen Leute auf, die man lange nicht gesehen hat und neue Leute tauchen auf und alte tauchen wieder auf und das ist schon schön. Deswegen, Royal Rumble ist immer beste Zeit des Jahres. Gestern durfte ich das Spiel meiner Wölfe bei Eintracht Frankfurt kommentieren, das sie leider nicht gewinnen konnten, auch wenn sie es verdient gehabt hätten. Tja, aber sonst ist so viel gar nicht passiert. Eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe noch mir aufgeschrieben, ich wollte über die Söder-Challenge sprechen.
Genau.
Ist die dir inzwischen begegnet?
Ich habe das Video von Kalkofe gesehen.
Ah, okay. Dann fasse ich mal kurz für die, die es nicht mitgekriegt haben, zusammen. Marc-Uwe Kling, seines Zeichens Erfinder der Känguru-Chroniken und allem, was da so drumherum ist. Sehr, sehr kluger Kopf, sehr, sehr sozial eingestellt. Der hat Markus Söder einen Vorschlag gemacht. Und zwar hat er gesagt, er schreibt ihm, wie war denn das? Ich glaube, Marc-Uwe Kling wollte ihm ein Programm schreiben, in dem er nur über Robert Habeck lästert. 90 Minuten über Robert Habeck lästern und damit durch Schleswig-Holstein ziehen. Und was muss Markus Söder dafür nur machen? Es ist eigentlich komplett einfach, wenn das, was er sagt, stimmt. Und da merken wir schon, oh, das ist aber ein großes Wenn. Weil Markus Söder muss einfach nur eine Firma finden, die es schafft, auf eigene Kosten, ohne Subvention, auf eigenes Risiko, in Deutschland ein Atomkraftwerk zu bauen. Sie müssen nur den Ort benennen, die Rechnung durchgehen, das alles machen und zusätzlich noch am besten auch gleich sagen, wo das Endlager hinkommen soll. Und wenn er das macht, was ja ganz einfach ist, weil Atomkraft ist ja wahnsinnig billig, das hat der Markus uns ja ganz oft gesagt, und der würde ja nicht lügen oder Zahlen verdrehen, dann kann er das ja einfach losgehen und eine Firma fragen, die machen das dann schon und dann läuft das. Und dann hat Marc-Uwe Kling noch die Rechnung von einem gerade im Bau befindlichen Atomkraftwerk in Großbritannien genannt. Und ich sag mal so, da muss Markus Söder schon wirklich gut mit Zahlen sein, um dahin zu kommen, um den Preis von, und jetzt haltet euch kurz fest, über die Lebenszeit wird dieses Atomkraftwerk in England, das vor 2 Jahren hätte fertig sein sollen und in 5 Jahren wahrscheinlich fertig sein wird, über die Lebenszeit wird das 237 Milliarden Euro kosten. Und ja, und das finde ich, das ist so ein geiler Wert, den Marc-Uwe Kling dazu gesagt hat. Das finde ich so gut. Selbst Elon Musk könnte sich davon nur eins kaufen.
Fuck.
Ja, darum.
Okay.
Atomkraft ist scheiße. In jeder Form. Und es ist auch finanziell völliger Quatsch. Auch wenn die Politiker dies für sich brauchen. Also, da sind es dann die jetzt alle rechts blinken, also AfD, die CDU, selbst die FDP sagt, das wäre irgendwie sinnvoll, aber es kann einem keiner richtig hinrechnen, dass es funktioniert. Und das will Herr Kling damit halt deutlich machen. Ganz viele Comedians sind schon drauf angesprochen. Ralf Rute hat gesagt, er wird auf seiner nächsten Tour nur in einem Marc-Uwe Kling, in einem Söder Ugly Christmas Sweater auftreten. Kalkofe, wie du gesagt hast, hat gesagt, der macht ein Liebesgedicht für ihn und sowas. Ja. Genau, Andrea Bosetti hat auch irgendwas dazu gesagt. Also da springen jetzt immer mehr Leute auf. Das Traurige ist, sie haben halt leider einen Profi erwischt mit Markus Söder, ne? Also Markus Söder ist ein widerlicher Typ, ganz, ganz ekelig, ein Opportunist vorm Herrn, wie es schlimmer nicht geht, aber der weiß, wann er die Fresse halten muss, was Fritze Merz halt nicht kann. Fritze redet halt und beantwortet solche Fragen. Söder ist klug genug zu sagen, da esse ich jetzt eine Wurst drauf und dann war's das.
Okay, aber meine Frage ist, Dennis, ist das Atomkraftwerk genauso teuer, wie als würden sich Kalk Skandela von A nach B bewegen?
Den habe ich kommen sehen, den Übergang. Nee, ich glaube, das Atomkraftwerk ist billiger, um ehrlich zu sein.
Ich glaube es auch, ja. Also ich glaube, das hat wirklich jeder mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, ganz kurz zusammengefasst.
Das war der Hammer.
Das war echt der Hammer. Ich glaube, es war über TikTok oder Instagram.
Instagram.
Was? Instagram. Über Instagram hat eine junge Frau hat Culture Candela, die hat sie verlinkt, hat gesagt, ey, kommt ihr zum 18. Geburtstag von meiner Freundin. Daraufhin haben sich Culture Candela gemeldet und so nach der Art, bist du bekloppt? Wir sind Culture Candela, was fällt dir ein, so frech zu sein? Und die haben wirklich total pumpig geantwortet, die gesamte Zeit, also die gesamten Messages. Und dann fiel halt dieser Satz, weißt du, was es kostet, uns von A nach B zu bewegen, ohne Crew und irgendwas? Und dann noch solche Sätze wie, würdest du Crow oder Drake fragen?
Das fand ich am besten. Das war ja so random, warum denn Crow oder Drake? Mit keinem von beiden spielt in einer Liga. Und natürlich würde sie das, zumal Crow auch gefragt hat, wo soll ich denn sein? Weil wahrscheinlich wird der da jetzt spielen.
Crow spielt da, ja. Was ich einen absolut geilen Move von ihm finde.
Ja, Culture Candela haben jetzt auch versucht, zurückzurudern.
Natürlich.
Aber das war natürlich zu spät. Und das, was ich noch viel lustiger finde, ist, das war jetzt nicht irgendwie ein Social-Media-Berater von denen oder sowas, sondern die Insider-Quellen sprechen auch eindeutig davon, dass muss einer, ich habe halt keine Ahnung, wie die Jungs von Culture Candela heißen, spätestens seitdem sie da zur Corona-Zeit so fies rumgeschwurbelt haben, gehen die mir halt achtspurig am Arsch vorbei.
Ach, haben sie? Wusste ich gar nicht.
Ja, ja, doch, die fanden es ganz, ganz schlimm. Wie kann man denn ein Berufsverbot? Sie sind wichtige Leute und auch ein Wirtschaftsfaktor. So in die Richtung ging das. Und in dem Zusammenhang, kurze Überleitung, fällt mir gerade ein, das habe ich ganz vergessen aufzuschreiben. Passt aber auch zu dem, was du hattest. Du willst kurz noch über Flair sprechen. Ich spreche über den ersten Flair Deutschlands, über Moses Pelham.
Oh ja.
Und hast du gehört, mit wem Moses P. Musik macht?
Natürlich mit Xavier N. oder nennen wir ihn X-Naidu.
Ja, und weißt du, mit wem noch?
Wendler?
Mm-mm, mit den bösen Onkels.
Nein.
Ja.
Das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja irre.
Auf demselben Album, einerseits Xavier Naidu, da muss ich sagen, da habe ich einen Hauch Verständnis für, weil die Story zwischen Moses und Xavier, die geht wirklich lange, lange zurück. Die haben wirklich, also Moses hat Xavier halt erfunden und ich glaube auch die größten Hits, die er gemacht hat, hat er mit Xavier veröffentlicht. Da hätte ich noch einen Funken Verständnis für.
Und bevor du zu den Onkels gehst, man weiß ja auch nicht, was dann hinter den Kulissen passiert ist zwischen den beiden, ob die sich irgendwie, weil Xavier, du hast ja so fadenscheidige Entschuldigungen rausgehauen für sein Verhalten in den letzten Jahren. Und wer weiß ich was. Ja, da gehe ich ein bisschen mit, dass man eventuell dort ein Feature macht. Er ist sogar aufgetreten mit ihm, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder?
Das kann sein, das weiß ich nur von Olli Pocher.
Ich weiß, Xavier, du habe ich mal ein Video gesehen, wie er sozusagen beim Soundcheck war. Und dann ich glaube, zwei Reels später habe ich Moses Pelham gesehen auf der gleichen Bühne, wie er Soundcheck gemacht hat.
Ah ja, stark.
Mhm. Und jetzt zu den Onkels.
Genau, und er ist der Meinung, die Onkels, er hat früher auch immer die Onkels gehört. Und in was für einer Welt leben wir denn, wenn man sich nicht verändern kann und nicht sich davon entfernt und offensichtlich gegen Nazis ist. Und da muss ich ihm ein Stück weit Recht geben. Aber die Onkels haben für mich jedes Recht auf, die meint's nicht so, verloren, als sie bei ihrem offiziellen Abschiedskonzert, da haben sie ja inzwischen hunderte von gegeben, aber auf irgendeinem, auf dem großen Hockenheimring, haben sie dann nochmal die ganzen alten Klassiker rausgehauen. So das ganze widerliche, faschistische Zeug, das die früher sehr, sehr viel gespielt haben, das sie halt auch dahin gebracht hat, wo sie sind. Und das ist für mich einfach ein Zeichen, dass du nichts gecheckt hast, dass du es einfach nur aus Publicity-Gründen nicht mehr singst. Und damit sind die für mich tot und für mich immer eine faschistische Band. Das bleibt so. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Und ich weiß, das wird die ganz hart treffen, wenn ich wütend auf sie bin. Aber es ist halt so. Und deswegen Moses P. für mich auch echt ein ganz, ganz kritischer Punkt.
Schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir haben es ja die Onkels generell verschissen. Aber ich glaube, ich habe schon tausendmal die Geschichte erzählt, warum ich die Onkels zum Kotzen fand und finde. Bei mir haben sie aber auch noch verschissen, einfach durch die Geschichte mit Kevin Russell von vor 15 Jahren oder das ist schon mittlerweile 20 Jahre fast her, dass es da nie wirklich so eine offizielle Entschuldigung von denen gab. Ja. Oder generell dort irgendwie mal so eine Art Reue gezeigt wurde oder irgendwas.
Und man muss noch dazu sagen, die Musik ist auch richtig scheiße.
Ja, das ist das Nächste, ja, natürlich. Also das ist wirklich richtige Quatschmusik. Es ist nicht ganz so beschissen wie Freiwild, weil Freiwild ist halt wirklich richtig, richtig beschissene Musik. Aber Onkels ist schon ganz nah dran. Na gut, Freie Freiwild ist ja im Prinzip Onkels, bloß noch ein schlechter.
Ja, aber halt noch bewusster mit dem Klischeespiel, ne? Die Onkels sind halt viel zu durchgesoffen, als dass sie irgendwas bewusst machen würden, glaube ich. Freiwild dagegen, die wissen ganz genau, wo man, ich sage so mit rechten Dog-Whistles arbeitet, um auf beiden Seiten des Publikums zuzugreifen.
Das ist komplett richtig. Und Moses P. hat ein Feature mit den Onkels auf seinem neuen Album. Mhm. Okay, cool. Und vor allem, wenn die Sache ist jetzt die, als du gerade den Satz gesagt hattest, er hat ja früher auch die Onkels gehört. Und Moses Pelham ist ja schon 60? Ist der Moses P. schon 60?
Oh, ich hab ein bisschen Angst, dass der nicht viel älter ist. Alter, doch, der wird, ja, 60 kann gut sein.
Weil die Fantas sind ja alle um die Mitte 60. Mittlerweile.
Ja, stimmt. Stimmt, der müsste da irgendwo sein, weil das ist ja so die Generation der Musiker. Mein Internet ist sehr, sehr langsam, deswegen kann ich jetzt nicht elegant überleiten.
Ist immer noch wegen dem Luca-Trade gestern. Da ist immer noch das Internet down.
Das kann sein.
Ey, das ganz kurz, ihr könnt euch nicht vorstellen, diese ganzen Seiten, wo man immer ist und sich die News abholt, die waren gestern alle komplett down. Alles. Das war schon abgefahren.
Ja, und also man muss ja dazu sagen, dass sie das auch so legen, dass es mit dem Deadline-Day des Fußballs auch fast übereinstimmt, der heute ist. Heute sind die letzten Transfers der Bundesliga möglich.
19 Uhr oder 18 Uhr?
Wann 18 Uhr.
18 Uhr, mhm. Ja. Bis erst nebenbei das Handy liegen und dann, aber ich glaube, ihr macht nichts mehr groß, oder?
Nee, wir müssen durch sein. Wir geben höchstens noch Kevin Behrens ab. Und
ist ja kein Verlust.
Nein, im Gegenteil, es wäre ein Gewinn. Also da stärken wir uns durch Abgaben. Auch wenn er gestern gar nicht so wahnsinnig scheiße gespielt hat. Der wurde tatsächlich mal wieder eingewechselt. Moses Pelham am 24. Februar 71, der wird
53.
Ja,
54. Danke.
54, ja, genau, wird er. 54, der wird jetzt in 3 Wochen 55. Nein, 54.
Nee, 54. So. Ja,
ja. Jetzt habe ich's.
Also ich wollte auch gerade Moses Pelham googeln und da habe ich Moses P plus eingegeben. Da kam Pelham und danach gleich Onkels. Das war das Erste, was oben stand.
Ja, man sieht, das ist dann doch ein bisschen rumgegangen. Das ist schon scheiße.
Ja. Vor allem, ich habe das alles, das ist ja die Sache, ich habe das alles früher wirklich gerne gehört. Rödelheim-Hartreim-Projekt, Moses Pesch, ja gut, Sabrina Settler ist raus, weil die hat sich da nie irgendwie schlecht benommen. Ich habe nie was mitbekommen in der Richtung.
Ja.
Und ich habe wirklich das erste Xavier Naidoo-Album habe ich unfassbar hart gefeiert. So mit so.
Man kann über ihn ja auch sagen, was man will, aber rein musikalisch, also vom Gesang her, ist der Typ ein Genie. Der ist halt leider komplett durchgeballert.
Das ist halt das Schade darum. Wirklich. Mhm. Ich würde halt so gerne wieder mal das Xavier-Album hören. Aber ich glaube, nach dem zweiten Lied habe ich schon keinen Bock mehr. Mhm. Vor allem in dem Lied geht es ja, in dem Album, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe es auch schon lange, lange, also korrigiert mich gerne, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber ich glaube, dann singt ja auch viel über Zion und so. Auf dem ganzen Album schon.
Ja, ja, das ist. Ich gucke gerade durch die Trivia von Moses P. Also, das ist so eine Berg- und Talbahn, wie man sie sich nur vorstellen kann. Seit 99 vegetarisch, seit 2014 Veganer. Cool. Dann hat er 2006 wenn man liest und spricht gleichzeitig, die Firma Digi Project gegründet. Hat 2/3 des Startkapitals gemacht. Ist aber 2013 bankrott gegangen. Das Geschäftsmodell der Massenabmahnung haben die nach vorne gebracht. Also sympathisch. Er gilt als enger Freund der bösen Onkels. 2012 bereits erschien die Single Für die Ewigkeit. Und da wurden Teile, da hat er mitgearbeitet. Beim Comeback 2014 stand er mit denen auf der Bühne. Dann stand er wieder mit Lena Meyer-Landrut auf der Bühne, hat irgendwas bildende Kunst in der Butch Cup gemacht, hat was mit Jan Wehn veröffentlicht und dann jetzt halt das wieder. Also
mit Jan Wehn?
Es gab den 2021 veröffentlicht er gemeinsam mit dem Musikjournalisten Jan Wehn den Podcast Pelham und Wehn retten die Welt. Da habe ich nichts von gehört, obwohl ich Jan Wehn eigentlich überall folge. Vielleicht war ihm das auch unangenehm.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das wird der Jana ganz schön unter den Teppich gekehrt haben.
Ja.
Vor allem jetzt wahrscheinlich.
Ja, wenn wir es ansprechen.
Ja, natürlich. Bei unserer Reichweite ist das jetzt. Jetzt ist raus. Jetzt muss es sich einen Shitstorm geben, auf jeden Fall.
Ja.
Der auf ihn zukommen wird. Mhm. Ich hoffe nicht, weil Jan war immer ein Guter.
Nee, der ist auch ein Guter.
Ist auch ein Guter, ja, auf jeden Fall. Ja, das gut. Hat mich auf nochmal kurz zu Calcha Candela zurück. Es war 24 Stunden lang absolutes, lustiges Mayhem auf Social Media deswegen. Also die Kommentare, die Posts und alles Mögliche. Ich habe das wirklich sehr gerne gelesen.
Mhm. Ja, das ist halt auch so, wenn so eine Aussage über Leute einfach bestätigt wird. Ne? Man erwartet von Calcha Candela gewisse Sachen und die bestätigen es einfach. Das ist so, wie jede Geschichte über Mario Barth, die man hört, einfach unfassbar unangenehm ist.
Ich habe Calcha Candela, anders formuliert. Calcha Candela haben mal bei einem Sommerfest hier auf irgendeinem Dorf gespielt, aber vor 20 Jahren oder so, da waren die halt noch wirklich sehr unbekannt. Und da haben alle, da war ich nicht dabei. Da weiß ich noch, wie alle kamen. Ey, das war so eine Scheiße. Das kann man sich nicht geben. Das ist mir noch im Hinterkopf geblieben. Aber es ist halt. Und dann haben sie es noch bei irgendeinem. Die haben auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren ja auch irgendwo auf so einem Dorffest irgendwo hier gespielt. Weil Hammer war ihr einziger großer Hit, oder?
Ich glaube schon. Mir fällt jetzt nichts anderes ein.
Na, zum Glück. Ja, also das ist halt wirklich so eine Band, die auf einem Hammerlied rumreitet, und das war's dann. Also das ist, wahrscheinlich spielen sie den Song 5-mal pro Set oder sowas.
Vielleicht auch nur den, das würde ich denen auch zutrauen, solange es Geld gibt.
So eine Prog-Rock-Version von der 70er-Jahre-Band, so 28 Minuten Bridge und solche Geschichten. Ja. Das fände ich sehr lustig. Ach ja, aber und natürlich mein was haben wir erst gesagt? Also Flair. Deutsche Snoop Dogg, genau. Der deutsche Snoop Dogg. Flair hat sich gekuschelt gerade mit der CDU. Oder hat mit der CDU gekuschelt, sagen wir es mal so.
Ja. Danke.
Es war jetzt nicht viel zu berichten und so. Er hat am Anfang sowas aus Spaß gesagt. Dann wurde er von der CDU eingeladen, dass er halt dort mal sich das anguckt. Und auf einmal gab es dann so Kuschelbilder mit Amthor und wie er halt so sein CDU-Mitgliedschaft unterschreibt und solche Geschichten. Ja, und dann die supported. Aber mehr hat er auch nicht mitbekommen. Könnt ihr euch gerne mal reinlesen, aber es war
Flair. Nee, macht das nicht, wirklich nicht.
Also, falls ihr interessiert, aber es war halt schon sehr. Vor allem hat das niemand irgendwie zur Kenntnis genommen, habe ich das Gefühl gehabt. Das habe ich nirgendwo noch gelesen. Ich habe da bloß einen einzigen Post dazu gesehen. Wie heißt die Hip-Hop-Magazin? Sag schnell.
MC. Ich
glaub schon. Juice, genau, bei Juice. Ja, beim Juice. Quatsch, bei Star FM.
Das ist ja so kein Hip-Hop-Magazin.
Oder Black FM?
Ist ja auch völlig egal.
Ich habe das jedenfalls gesehen im Internet drin und da dachte ich mir, das ist irgendwie so ein Hoax. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und selbst auf der Flair-Seite kann man das sehen. Dass er mit der.
Peinlich!
Ein bisschen! Aber genau. Ist mir auch egal, weil Flair ist mir auch so Latte, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ich habe noch nie bewusst einen Flair-Song gehört und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Nee, jetzt sowieso nicht mehr. Aber ja, der wurde nicht mal so von Haftbefehl komplett zerstört und seitdem ist alles vorbei.
Ich glaube, von Flair kenne ich tatsächlich nur das, wo er verhaftet wurde und den Polizisten so bepöbelt hat. Du Fanboy!
Das habe ich nicht mehr im Kopf.
Naja. Ja, ist auch nicht so schlimm. Lass uns kurz in unsere wiederkehrende Rubrik Dendemann on Tour kommen.
Oh ja.
Nachdem ich ja das letzte Mal voller Begeisterung erzählt habe, dass Dendemann ein Konzert angekündigt hat und zwei daraus gemacht hat, hat er jetzt eine ganze Tour angesagt, zu der ich ihn noch mindestens einmal besuchen werde. Dazu wird Dendemann jetzt auf Instagram wieder noch aktiver. Er hat jetzt war jetzt ein paar Tage mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld und Jan Busy unterwegs und hat sich das ein bisschen angeguckt, ist da ein paar Mal aufgetreten und macht die schönsten Tagebucheinträge, Liebeslogbuch, zwinky zwonky. Mhm. Er erzählt darüber, das ist sehr, sehr schön und die Auftritte. Ich ärgere mich, dass ich nicht in Berlin beim Rundfunk-Tanzorchester war, weil da war nicht nur ist Jan Böhmermann halt mit seiner Band aufgetreten. Es gab auch Gastauftritte von Merlin Seiwald, heißt der Seiwald mit Nachnamen? Ich weiß seinen Nachnamen nicht genau. Wer die Discounter gesehen hat, kennt ihn. Es ist nämlich Party in Bild steht. Das hat er da live aufgeführt. Du bist ganz raus, du weißt überhaupt nicht, wovon ich rede.
Doch, klar.
Ja, genau. Das hat er live gespielt.
Oh, cool.
Mit noch einem Stinkefinger
an. Ich hab dir nur zugehört die ganze Zeit.
Okay, ich dachte, dass du irgendwie reagierst, deswegen.
Nee, völlig ich hab egal. Dir zugehört.
Nein, nein, alles gut. Dann ist Klaas-Häufer Umluft. Umluft. Klaas-Häufer Umlauf noch aufgetreten und hat mit Jan Böhmermann zusammen, das haben die früher vor 15 Jahren oder so eine Zeit lang gemacht. Da sind sie, wenn sie aufgetreten sind, haben sie Eros Ramazzotti und Tina Turner zusammen gesungen. Das haben sie da auch gemacht. Und natürlich Dendemann-Auftritt. Die haben ganz viele Gaststars auch gehabt. Das sah alles wirklich nach einer Menge Spaß aus. Und jetzt ist es zu spät. Aber Jan Böhmermann hat im letzten Podcast schon gesagt, das werden sie auf jeden Fall nochmal machen, auf Tour gehen, weil die da offensichtlich neben all den Anstrengungen, die eine Tour mit einem Orchester macht, auch sehr, sehr viel Spaß hatten. Und ja, ihr habt die Chance, Dendemann zu sehen. Und mich, wenn ihr nach Hannover kommt.
Das, also wann das kein Kaufgrund ist für eine Karte. Ich muss immer noch regeln, ob ich das am nach Leipzig schaffe. Das muss ich diese Woche noch irgendwie versuchen, auf die Reihe zu kriegen, weil dann habe ich die Angst, dass es keine Karten mehr geben könnte.
Das könnte passieren.
Könnte schnell passieren, ja. Aber es ist halt ein bisschen schade, dass er halt Anführungsstrichen nur in Leipzig spielt, nicht mal in Dresden. Weil es dann wirklich viele Leute, die halt wirklich ganz im Osten hier wohnen, dann doch ein bisschen eine kleine Anstrengung dahin zu kommen, weil es immer noch 200 Kilometer sind oder so.
Ja, das ist ein Wort. Das ist schon nicht mal eben gemacht.
Das ist leider das Problem. Du musst halt Reisekosten und in meinem Fall muss ich halt noch Hotelkosten irgendwie gucken, dass man es irgendwie, ja, ob sie das irgendwie aufwiegt. Obwohl, es ist halt immer noch fucking Dendemann und wenn er bloß einen einzigen 1-2-Song spielt, würde mir das schon reichen.
Ja, zumindest für Hamburg hat er das schon angekündigt. Er hat übrigens noch ein Zusatzkonzert in Hamburg vor die anderen beiden gesetzt, was mich ein bisschen nervt, weil ich jetzt nicht der Erste bin, der in Hamburg sieht, sondern erst in der zweiten Charge, aber gut.
Ein trauriger Anlass auf jeden Fall. Mein Kater spielt seit neuestem. Ich hatte ja vor schon ewiger Zeit Geburtstag, aber immer erst vor kurzem mein Geburtstagsgeschenk bekommen von Freunden. Und da hat, das war in so einer großen Papiertüte eingepackt. Und ich habe mein Geschenk ausgepackt. Und natürlich, wer schnappt sich die Papiertüte, die Karte? Und jetzt darf ich die nicht mehr wegnehmen. Dann fangen die an, sofort zu weinen, wenn ich die wegnehme.
Ja, aber das ist Katzen. Ja. Die Verpackung gefällt ihnen immer am besten.
Es ist und Kinder. Ganz kleine Anekdote. Ich habe ja mal in München gewohnt für einige Jahre. Und da habe ich in Nymphenburg gewohnt. Neuhausen, also Nymphenburg. Schon früher ein relatives Reichenviertel und immer noch mit gut Betuchten. Wie ich da hingekommen bin, ist eine andere Geschichte. Und da haben wir in so einem WG-Haus, Doppelhaushälfte WG gewohnt, bla 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 bla. Und gegenüber, also an unseren Garten angrenzend, war eine ganz neue Villa. Das waren sehr, sehr liebe, nette Menschen. Er war einer der Anwälte von BMW. Also schon, die haben schon ordentlich eins auf der hohen Kante und ich war auch zweimal im Haus drin bei denen, weil ich sowas mit helfen sollte, mit Umräumen und so. Also wirklich ganz liebe Menschen. Und die hatten einen Sohn. Und der ist dann, 10 oder sowas. Also er wurde halt so zwischen 8 und 10 irgendwas. Hm. Und die haben aufgefahren, Catering von Käfer und was weiß ich noch alles für die Kinder und Geschenke und die ganzen anderen reichen Freunde kamen mit ihren Bentleys und so, wirklich, das war wirklich so wie so ein Staatsakt, nichts, aber sie kamen trotzdem. Und dann hat er sein Hauptgeschenk bekommen, das war so ein Mini-Motorrad, wo er damit fahren konnte, so eine, kennt man ja, für Kinder so ein Motorrad.
Ja.
Aber mit was haben die Kinder gespielt die ganze Zeit? Mit dem Karton. Die Kinder haben die ganze Zeit, den gesamten Nachmittag mit dem Karton gespielt. Die haben sich eine Bude gebaut und alles Mögliche. Die großen, teuren Geschenke haben die alle ignoriert. Das fand ich so beeindruckend. Und die Eltern waren nicht irgendwie so, das war das Coole an denen, die waren nicht irgendwie so, oh mein Gott, mein Kind spielt im Dreck, warum spielt es nicht mit dem Champagner da?
Sondern die haben es auch gefeiert.
Die haben es total gefeiert. Die fanden es total lustig, dass die Kinder mit dem Karton da spielen.
So kommt man übrigens gesund aus so einem reichen Haus raus, sage ich mal.
Auf jeden Fall. Also der Kleine müsste jetzt auch schon um die 16, der müsste fast 18 sein jetzt. Ich glaube, der ist relativ cool.
Da muss man aber sagen, klein ist der nicht mehr.
Nee, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, wenn sie überhaupt noch da wohnen, ist die nächste Sache.
Apropos Söhne, ich habe heute was Lustiges gesehen. Und zwar habe ich heute, weil Deadline Day im Fußball, habe ich geguckt, der Freundeticker ist nochmal ganz unterhaltsam. Und der wird bespielt von einem Namen, wo ich so dachte, Moment mal, das kann kein Zufall sein. Da habe ich mich erinnert, ja, der Name passt auch. Max von Stuckrad-Barre macht den. Und ich vermute, dass Benjamins Sohn auch in Richtung Redaktion und Schreiberei geht.
Okay. Ja, warum nicht? Ist doch ganz cool.
Ja, ich meine, der hat einen Vater, von dem lernt er, wie man schreiben kann und wie man Wörter für Humor besonders einsetzt, weil das kann Stuggi-Mann ja ganz gut und von daher passt das schon. Aber ich habe mich irgendwie gefreut, das zu lesen. Gleichzeitig ist das wieder so ein, oh Gott, jetzt hat der schon ein Kind, das schon für die 11 Freunde arbeitet.
Eine Freundin. Ey, über sowas darf man gar nicht nachdenken. Aber das mache ich auch gar nicht mehr. Weil ich bin jemand, der sich darüber nicht ärgert oder irgendwie so. Aber ich kenne halt Leute, die sich über so, oh Gott, übers Altwerden wirklich so eine Platte machen und so richtig einen Kopf zerbrechen. Was zur Hölle? Oh, ich dachte gerade, die Katze schmeißt die Blume um. Aber hat's noch gerettet. Bei uns im Dorf ist so eine, die kenne ich schon ewig lang und die wird dieses Jahr wird sie 40. Und die hat mir auch zum Geburtstag gratuliert jetzt letztens und alles gut. Und hat gesagt, du bist auch schon bald so weit. Ja, hör auf und so. Und die ist halt voll hängen geblieben auch. Die ist halt wirklich so, mich würde es nicht wundern, wenn sie noch Fishbone-Sachen in ihrem Kleiderschrank hat und solche Geschichten. Und dann hab ich gesagt, soll ich dich mal schockieren? Und dann meinte sie zu mir, du kannst mich nicht mehr schockieren, mit 40, so nach der Art ist alles vorbei. Ich sage, doch, ich kann dich jetzt schockieren. Weißt du, dass 2000 genauso weit weg ist wie 2050? Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht, oh mein Gott. Und dann war wirklich ihr Tag versaut in dem Moment. Nicht mal aus Spaß, sondern wirklich ihr Tag war versaut in dem Moment.
Bitter.
Das ist wirklich bitter, wenn jemand so überhaupt gar keine, also ich weiß nicht, wie man das nennt, also absolut überhaupt nicht cool damit ist, dass man älter wird.
Ja, nee, ich bin da auch relativ entspannt. Ist halt so, bleibt nicht aus.
Ist richtig.
Und besser alt werden als nicht.
Genau, und Mitte 50 werden wir auch mit den Onkels irgendwas zusammen machen hier im Podcast, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Da kannst du aber Gift draufnehmen. Auf jeden Fall mit Kevin Russell hier schön einen weglabern.
Ja, vielleicht schreiben wir eine neue deutsche Nationalhymne für Kanzler Merz.
Und die Musik machen Culture Candela auf jeden Fall.
Ja, weißt du, was das kostet, bis die sich überhaupt in Bewegung setzen?
Von A nach B? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so teuer wie ein Atomkraftwerk in Großbritannien.
Oh Mann, das könnte fast ein Comedy-Programm sein, das wir jetzt hier zusammenschrauben. Aber ich wollte noch einen Serientipp geben. Wenn du Spaß an die Discounter hast, guck dir Gary Starr an.
Da bekomme ich immer Werbung und ich bin so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
Es ist wirklich unangenehm. Also es ist wirklich, es hat halt dieses strombergige, negative Beigefühl. Gary Starr ist halt ein ehemaliger Hit-Produzent, wobei man über das Hit sehr, sehr lange streiten kann. Und es ist so geil. Es gibt dann so Momente, wo er so sagt so, ja, ich kann den Typen ja nicht vor seiner Mutter zusammenschlagen. Da stecke ich doch zurück. Und das war halt so ein Riesentyp, der ihm halt einem auf die Fresse gehauen hat. Und Gary kann das immer positiv vor der Kamera sagen. Ist halt ein bisschen blöd, wenn die Kamera dabei ist. Das ist wirklich, also ich finde es sehr, sehr lustig, stellenweise echt unangenehm zu sehen, aber ich habe meinen Spaß.
Okay, naja, mal gucken. Also ich kann jetzt nicht, ich kann mich nicht durch den ganzen Tag durch die Gegend cringen, das geht nicht. Das ist, also Discounter war schon, ich bin noch nicht ganz durch mit Discounter mit der aktuellsten Staffel, aber ja. Mag ich sehr gern. Ich fand ja zum Beispiel, es war jetzt ist nicht das andere Level, aber wie hieß das mit Rocco Schamoni? War es Rocco Schamoni? Die Serie auf Mallorca, du weißt, was ich meine. Das war ja zum Beispiel nicht geil. Das haben wir ja schon mal erörtert, dass es nicht so geil war, die ganze Geschichte.
Nee, das stimmt. Also da fehlte halt irgendwas.
Ja, und deshalb war ich bei diesem Gary Starr ein bisschen skeptisch. Aber wenn du sagst, es ist gut, ich guck dann eventuell mal rein.
Erwarte kein neues Stromberg und vielleicht auch kein neues Discounter, aber geh davon aus, dass du Spaß hast, weil es ist halt, also es ist wirklich stellenweise sehr, sehr unangenehm, der Typ.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so bin ich zum Beispiel bei Jerks, bin ich deswegen ausgestiegen irgendwann, weil es mir dann wirklich dann doch eine Nummer zu
Der
unangenehm war.
Jerks ist noch einer drüber. Also ganz so schlimm wie Jerks ist es nicht.
Also Jerks fand ich ab einem gewissen Punkt wirklich kaum noch ansehbar. So
Es war halt
unangenehm.
sehr, sehr gewollt in Bereichen Jerks. Also
Also
da.
die erste Staffel war wirklich Gold damals, weiß ich noch. Da lief die auf ProSieben oder wo liefen die am Anfang? Lief.
Ja, ProSieben.
Ja, stimmt, da habe ich dann hab ich dann einen Arbeitskollegen von mir damit angesteckt und wir haben uns den ganzen Tag dann nur mit Jerks-Zitaten unterhalten, mehr oder weniger, oder irgend solche Geschichten haben. Und dann so ab Staffel 3 bin ich dann ausgestiegen, muss ich sagen, dann. Das ist wirklich schon relativ zeitig, weil ich das einfach, ich habe es einfach nicht mehr ertragen.
Mir fehlt halt, das nervt mich auch noch ein bisschen. Also ich möchte es gerne weitergucken, aber die letzte Staffel ist immer noch nicht kostenlos bei Join und Geld dafür werde ich nicht ausgeben. Ich habe jetzt schon zweimal die erste Folge gesehen, weil ich dachte, geil, es ist endlich da und dann festgestellt, okay, der Rest ist dann doch wieder zu buchen. Das finde ich sehr, sehr lustig, weil da taucht Mickey Beisenherz auf und wer sich daran erinnert, es gibt, ich glaube, in der dritten Staffel gibt es einen Charakter, der sehr, sehr dicht an Mickey Beisenherz dran ist, sowohl optisch als auch vom Namen
Okay.
her. Und da hat sich Mickey Beisenherz tierisch drüber aufgeregt, weil er halt so sagt, er kann doch mit mir reden. Also der war wirklich in seinem Ego getroffen. Und dann haben sie ihn jetzt reingebaut. Und ich weiß nicht, warum. Also Mickey Beisenherz ist ja eigentlich ein kluger Kopf. Entweder hat er das mit einer sehr, sehr gesunden Selbstironie genommen oder er hat nicht gecheckt, dass sie sich noch viel schlimmer über ihn lustig machen. Weil da ist Mickey Beisenherz plötzlich so einer, der dann irgendwie jemanden rettet aus einem See vom Ertrinken und dann überall so gefeiert wird und er selbst versucht dann so bescheiden zu sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fand es aber sehr, sehr unterhaltsam.
Okay, habe ich nicht mehr mitbekommen. Da bin ich schon raus gewesen, auf jeden Fall in dem Moment. Also schon bei der ersten Stuttgart-Barre, sag ich schon, Beisenherz verarsche. Das habe ich schon lange nicht mehr mitbekommen. Ach so, apropos Zahlen und so. Ich weiß nicht warum, ich habe diesen YouTuber noch nie gesehen. Ich habe mir erst ein Video von Stay angeguckt, falls dir der Name was sagt.
Stay ist gut. Ein guter.
Okay, weiß ich nicht. Ich hab das bloß reingeguckt, weil es halt hieß in seinem Videotitel der Downfall von Stefan Raab.
Ja, da hat er sich aber auch eins von.
Ja, der hat das sich in Reaction angeguckt. Den anderen habe ich nicht rausgefunden, wer das war. Der war aber auch
Ja.
relativ entspannt, war der. Er wirkte entspannt. Wie gesagt,
Klängern war das, glaube ich.
keine Ahnung. Das ist mir auch relativ Latte, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mich hat der Inhalt mehr interessiert an der ganzen Geschichte. Und ich finde es ja wirklich bemerkenswert, was der für Fakten rausgehauen hat. Vor allem diese eine, hast du das Video gesehen, beziehungsweise, nee.
Ich habe es angefangen zu sehen, habe es aber nicht bis zum Ende geschafft. Ich weiß nicht mehr genau, warum nicht, aber nee.
Okay, am Ende wurde es dann wirklich interessant, weil Raab hat ja mit RTL einen Deal abgeschlossen über 5 Jahre, über 90 Millionen. Und
Respekt.
erstmal Respekt an ihn. Aber auch arschig von ihm, beziehungsweise total dumm von RTL, weil die jetzt mittlerweile Leute entlassen müssen, deswegen.
Okay.
Das hat dann in einem Chat vom Stay, hat dann jemand geschrieben, ja, seine Cousine ist dort Maskenbildnerin gewesen, über 10 Jahre Maskenbildnerin gewesen. Und dann ist der Vertrag einfach, haben sie ihn auslaufen lassen, ohne zu verlängern. Und das passiert dort reihenweise gerade wegen dem Stefan Raab-Deal. Weil er
Krass.
sich überhaupt nicht rechnen lässt.
Ja, er geht ja jetzt auch wieder ins Free TV mit seiner TV Total Surrogat-Sendung sozusagen, weil ja offensichtlich rechnet es sich nicht bei RTL Plus, weil das Problem war, alle wollten halt die erste Sendung sehen und schon die zweite wollte keiner mehr gucken so richtig. Und das heißt, die müssen jetzt irgendwie Geld machen und das geht halt im Free TV mehr. Ja,
Okay.
ich weiß nicht. Also ich fand halt, was mich halt richtig genervt hat, ist in dem Interview nach dem Heimich-Kampf hat er ja gesagt, er macht wieder Sendung, weil es gibt jetzt eine ganze Generation, die ohne gute Unterhaltung aufgewachsen ist. Und ich finde, wenn man von einem Sender kommt, der in dieser Zeit just Joko und Klaas aufgebaut hat, die wirklich innovativ waren und wirklich Quatsch gemacht haben, auf den er nicht gekommen ist, dann ist das wirklich, klar ist das auch so ein bisschen so mit dem Augenzwinkern, aber gleichzeitig sehr, sehr unangenehm.
Ja, wir haben das schon darüber öfters geredet jetzt. Da brauchen wir nur mal drüber reden. Es ist halt bloß, was mich halt so schockiert hat, als das halt rauskam, beziehungsweise in dem Video gesehen habe, dass halt wirklich RTL, wie hat Stay gesagt, er spielt gerade 4D-Schach. Er ist auf einer Meta-Ebene unterwegs, Raab, von der man noch nie gedacht hätte, weil er hat sich ja immer bei RTL lustig gemacht. Und jetzt ist er in RTL drin und macht's von innen kaputt.
Ja, da hat Dave wieder seinen Aluhut aufgesetzt.
Ja, ich kenne ihn nicht wirklich. Ich kannte ihn vom Namen her. Ich habe noch nie ein Video von ihm gesehen. Werde ich auch nicht mehr machen, weil, weiß ich nicht, ich habe den jetzt nicht super. Dafür bin ich jetzt, und das können wir jetzt als Abschluss ein bisschen nehmen, so ein bisschen auf die, nicht Hand of Blood, aber Hand of Trash, den Kanal hängen geblieben vom Henno.
Das sagt mir wieder nichts. Also Hand of Blood schon, aber der ganze Rest nicht.
Also Hand of Blood ist einer der größten Streamer Deutschlands, kann man das schon so sagen?
Ich denke schon.
Also der hat zum Beispiel, Eintracht Spandau gegründet. Eine der größten Produktionsfirmen, was Streaming angeht und so. Jedenfalls gibt es einen Sender von ihm, der heißt Hand of Trash. Und da reagiert er auf Trash-Formate. Aber jetzt nicht so Trash-Formate im Sinne von Sommerhaus der Stars oder sowas, sondern Trash-Formate, so alte Dokus oder so. Also so letztens war jetzt, hat er momentan ist seine Lieblingsreihe, da wird so ein alter Typ auf Thailand begleitet, der von Deutschland nach Thailand auswandert. Und von der Spiegel-TV-Reportage ist das von vor 15 Jahren oder so. Und auf sowas reagiert er. Und das ist für mich so erheiternd, wie er reagiert. Und was man bei ihm immer noch sagen muss, ich habe ihn immer als bisschen so, wirklich, das war aus der Ferne, so ein bisschen als trottligen Streamer-Idioten abgestempelt. Der ist genau das Gegenteil. Er ist ein super reflektierter, super intelligenter Typ einfach, muss ich
sagen. Das habe ich gehört. Der war mal bei Kurt Krömer zu Gast. Und da war ich auch wirklich überrascht, weil ich kenne ihn halt auch gar nicht. Also so Streamer, ich gucke halt Stay, ich gucke Dekadent. hallo, ich bin linksextrem. So in diese Richtung, aber halt den Rest nicht. Und hab das genau wie du. Ich dachte, das wäre halt so Montana Black mit anderen, ja, Waffen. Genau. Aber ist er nicht, im Gegenteil. Das ist wirklich ein echt kluger Kerl, der halt auch wirklich weiß, was er tut und auch irgendwie auf Nachhaltigkeit von dem, was er tut, zielt. Und das ist schon echt schön, das mit anzusehen.
Und vor allem, was ich bei ihm immer sehr cool finde, ist, wie er die Kommunikation mit seinem Chat vollzieht. Also der geht auf den Chat gut ein und der geht auch auf Kommentare ein im Chat, die vielleicht unangebracht sind in dem Moment. Aber der ist jetzt nicht so erhobenen Zeigefinger, sondern so nach der Art, er nimmt ihn zur Seite oder den Chatschreiberin zur Seite, mehr oder weniger, und erklärt, warum das falsch ist, was gerade gewesen ist. Aber auf so eine total, ja, wirklich, auf so eine Art, die ich als Kind, Jugendlicher mal von dem Lehrer gerne gehabt hätte.
Mhm. Ja, sowas ist viel wert, wenn du die nicht komplett nieder... Die Streamer, die ich gucke, sind anders, was das angeht. das ist schon angenehmer. Aber ja, wirklich,
kann ich empfehlen. Also Hand of Blood, cooler Typ.
Nochmal zurück zu Stay, weil jetzt, wo du das gerade sagst, passt das zu dem, was ich gerade noch gesehen habe, was ich auch noch erwähnen möchte. Also erstmal gibt es jetzt die Terminliste der TV-Duelle zur Bundestagswahl. Was schätzt du denn, wie viele offizielle TV-Duelle es geben wird?
Bis zum 23. jetzt noch.
Hm?
Zwei?
Es sind sieben.
Sieben?
Sieben in unterschiedlichen Konstellationen. Am 9.2. ARD ZDF Scholz versus Merz. Am 13.2. Im ZDF Scholz Merz Habeck Weidel. Am 16.2. Scholz Merz Habeck-Weidel im RTL drin. Am 17.2. in der ARD Scholz-Merz-Habeck-Weidel. Am 19.2. auf Welt-TV Scholz versus Merz. Am 20.2. Scholz-Merz-Habeck-Weidel. Und am 22.2. nochmal Scholz-Merz-Habeck-Weidel auf Sat.1 und Pro7.
Das hat ja fast schon Aschenbrödel-Vibes hier.
Es ist irre. Und deswegen bin ich auf Stay nochmal gekommen. Der hat nämlich sehr viele Politiker zu Gast bis zur Wahl noch. Und zwar von den wichtigen Parteien. Also nicht von der FDP, nicht von der AfD, natürlich nicht. Aber ich glaube, die Humanisten hat da, die Linke, die Grünen. Robert Habeck kommt zu Stay, was ich total krass finde.
Der war auch bei Hand of Blood.
Hm? Ja, ja, genau. Aber Hanno ist halt größer als Stay. Deswegen war ich überrascht. Okay. Aber Stay hat dann auch eine relativ große Basis und ist halt politischer als Hand of Blood.
Okay,
und,
ja.
Deswegen, das lohnt sich, glaube ich, da reinzugucken, weil da halt andere Fragen gestellt werden. Da okay. Kann man sich auch beteiligen. Im Reddit von Stay kann man da auch Fragen einreichen und sowas. Ich glaube, das wird ganz gut und lohnt sich, da mal reinzuschauen, weil man die Leute da halt dann, ja, wie Habeck auch noch mal anders kennenlernt. Habeck ist halt ein Profi in sowas. Ich würde halt Fritze Merz gerne mal bei einem Streamer sehen. Ich glaube, nach 10 Minuten wäre der praktisch unwählbar.
Ja, aber ich glaube, da sind seine Berater intelligent genug, um zu sagen, du lass mal.
Ja, ja, genau. Darum, also der wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn der sich auf Augenhöhe mit normalen Leuten begeben wird. Also er hat ja letztens mal bei irgendeiner Rede gesagt, da stand er auf so einem Podium und er wollte es nicht sagen, aber er hat halt gesagt, ach, ist das schön, von oben hier so auf sie herabzusehen. Und ja, das hat er nicht gemeint. Aber ja, er hat es trotzdem genau so gesagt.
Ja, okay. Ich finde, das ist eine schöne Klammer, um das ganze Ding heute zuzumachen.
Ja, das ist richtig. Da bin ich ganz bei dir.
Ich guck gerade mal, warte mal. Ich mache gerade meinen Kalender mal auf, wie viele Podcasts wir noch vor der Wahl haben. Noch einen.
Ja.
Noch einen haben wir vor der Wahl und dann, lustigerweise habe ich am 22.02. mit meinen Freunden hier aus Bautzen, feiern wir sozusagen meinen Geburtstag nach.
Ja. Okay, schön.
Ist auch schön.
Das letzte Mal, bevor Deutschland nach rechts abbiegt.
Bevor es komplett untergeht. Da gehen wir in die Bautzener Senfstube.
Gibt es in Bautzen eine Stube, die nicht Senf ist und beinhaltet?
Wenig, ich sag mal so. Das Trademark wird schon sehr ausgeschlachtet, auf jeden Fall.
Ja, versteht man auch durchaus.
Ja, ist ja nichts Verwerfliches dran, auf jeden Fall. Und ist cool. Ich war schon lange nicht mehr in der Senfstube essen. Bin ich mal gespannt. Ja, mal gespannt. Wir machen aber jetzt keinen Emergency-Podcast zur Wahl, weil wir machen einfach den Montag drauf. Einfach ganz normalen Podcast und dann werden wir sehen, was dann passiert. Ob wir unsere Lizenz verlieren, unsere Sendelizenz.
Möglich
ist. Wir linksgrün versifften Trottelkinder hier.
Man kann es nicht ausschließen, leider.
Ja, mal sehen. Ja. Ich weiß nicht, was man noch sagen soll, außer wählt keine Nazis und bleibt einfach stabil und geht jetzt zu den ganzen Gegendemos auf jeden Fall, wenn bei euch in der Stadt oder in der Nähe irgendwas ist.
Ja, das ist richtig.
Das würde ich jetzt als Abschluss so sagen und ansonsten macht euch eine schöne Zeit, einen schönen Februar noch, Mitte Februar, schönen Valentinstag. An dem Tag hat mein Neffe Geburtstag, also mir ist generell sowas egal, aber trotzdem. Deswegen macht's gut und wir hören uns.
Ja, und es kommt näher, wählt keine Nazis. Seid nicht dumm. Guckt mal raus, was da los ist. Tschüss. Genau.
Ciao.